Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Miro Dittrich?
Hallo Miro, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Charlie Kirk. Du bist Senior Researcher zum Thema Rechtsextremismus beim CEMAS. Was genau ist CEMAS?
CEMAS ist das Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Wir sind ein Think Tank aus Berlin, der sich mit Rechtsextremismus, Verschwörungsideologie, Antisemitismus und Desinformation auseinandersetzt, vor allem im digitalen Spektrum.
Gehört ihr irgendwo dazu? Also wie finanziert ihr euch?
Wir sind unsere eigene Organisation. Wir hatten eine Startfinanzierung bekommen von der Alfred Landecker Foundation und jetzt mit unterschiedlichen Anträgen läuft das ganz okay.
Es geht um Charlie Kirk. Ich persönlich hatte Kirk schon länger abgespeichert unter rechtsextremer Influencer. Und dafür habe ich immer wieder auch Widerspruch geerntet. Die anderen nennen ihn rechtsradikal, rechtspopulistisch, konservativ. Wie würdest du ihn bezeichnen?
Ich würde ihn ganz klar als Rechtsextremisten bezeichnen, der über die Zeit immer mehr zu einem christlichen Nationalisten geworden ist.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen rechtsradikal und rechtsextrem?
Da kann man unterschiedliche Definitionen darüber haben. Gerade im Deutschen gibt es sehr viel Diskurs. Meist wird damit gesehen, dass das eine noch im System arbeiten will und Rechtsextreme dann eben nicht mehr im System, sondern grundsätzlich das System über den Haufen werfen wollen.
Und so einer war Kirk?
Ich würde schon sagen, er wollte grundsätzlich den Staat umbauen, dass es die Trennung zwischen Kirche und Staat aufgehoben wird. Zum Beispiel, er wollte einen rein christlichen Staat in den USA haben. Und das ist so eigentlich nicht vorgesehen.
Unter anderem Ezra Klein von der New York Times hat geschrieben, Kirk hätte, ich zitiere, Politik auf die richtige Weise betrieben. Er hätte stets die Debatte mit Andersdenkenden gesucht. Ist das wirklich so?
Das ist leider sehr enttäuscht zu sehen, dass Ezra Klein hier auf dieses Zerrbild reinfällt, was ich in Deutschland auch viel gesehen habe, dass Charlie Kirk immer in die Debatte gegangen wäre. Also groß geworden ist Charlie Kirk mit YouTube-Videos, dass er in den USA auf eine Campus-Tour gegangen ist mit Prove Me Wrong. Also er hat sich dort hingesetzt mit einem Schild Prove Me Wrong und dort mit Leuten gestritten. Aber es ging dabei nicht um eine Debatte, sondern es ging dabei, die Clips wurden danach hochgeladen mit Charlie Kirk destroyed crushers. Also auch wenn man die letzten Videos zurückgeht der letzten 2 Wochen, Charlie Kirk goes full Oppenheimer and drops a nuke on pro-choice nonsense. Also es geht hier nicht um Debatte, sondern es geht darum, jemanden zu zerstören. Und ich finde, das ist ein bisschen so, wie wenn ein Profiboxer in einen Sportclub, in einen Jugendclub geht, dort die ganzen Kinder verprügelt, das auf YouTube hochstellt und sich dann darüber feiert, wie gut er ist. Also irgendwelche StudentInnen dann als Experte in der Debatte fertig zu machen und davon Clips hochzuladen, finde ich jetzt nicht als gutes Zeichen des offenen Diskurs. Und die deutschen Fans von Charlie Kirks Debattenkultur findet man ja gerade auch zum Beispiel in den Kommentarspalten von Dunja Hayali. Das sieht man ja auch, wie die das zum Beispiel sehen.
Das war seine Strategie. Wozu hat er die verfolgt? Was war sein Ziel?
Sein Ziel war, Konservativismus wieder an die junge Generation zu bringen. Dazu war er viel an den Unis. Er hat auch eine eigene Uni-Organisation, also Turning Point USA, wo es genau darum ging, wie er es framed, konservative Werte, aber wenn man sich seine Aussagen im Detail anschaut, schon eher rechtsextreme Werte wieder unter die Jugend zu bringen, wo die konservative Partei in den USA ja sehr große Probleme hatte, Anhänger zu finden. Und darin war er sehr erfolgreich. Gerade die letzte Wahl von Trump wurde ja auch mit den Stimmen von sehr vielen Jugendlichen oder sehr vielen jungen Menschen für Trump entschieden. Und für diese Rolle wurde er auch von J.D. Vance jetzt gedankt, dass er eben genau diese Schlüsselfigur war, die Wahl zu ermöglichen.
Aber letztlich ist das doch auch Ausdruck von Meinungsfreiheit, was er da gemacht hat. Er mag die anderen untergebuttert haben, aber er hat sie zu Wort kommen lassen.
Aber er hat ja nur Clips hochgeladen, wo er konkret gewinnt. Es geht ja nicht darum, da eine Debatte zu zeigen oder die Meinungsfreiheit zu suchen, sondern sie anzugreifen. Und ich finde, das Punkt mit der Meinungsfreiheit kann man vielleicht anders auch noch ganz gut aufgreifen. Also neben all den Punkten, die er getrieben hat, hat er auch eine sogenannte School Board Watchlist und eine Professor Watchlist gestartet. Also die Schulboards, die abgewählt werden und die DozentInnen. Dort wurden DozentInnen gesammelt, die angeblich eine radikale Agenda hätten, was aber dann schon sehr leichte Sachen waren, wie dass man für Abortion wäre, also für Abtreibung. Und diese Leute wurden dann stark belästigt von seinen Anhängern. Dort gab es mehrere klare Äußerungen dazu. Die American Association of University Professors hat 2017 zum Beispiel ein Letter gemacht. Die Campus Free Speech Rights Group FIRE hat ganz klar gesagt, dass diese Leute belästigt werden und dass Dozenten in den USA auch entlassen wurden, wegen diesen Kampagnen auch. Also Meinungsfreiheit geht mehr, wenn Rechtsextreme das äußern, darum, dass sie ihre rechtsextreme Meinung äußern können und nicht darum, dass andere ihre Meinung äußern können. Weil wenn andere eine ablehnende Meinung haben, dann werden sie eben bedroht, belästigt und man probiert sie aus dem Diskurs zu bringen. Also auch war zum Beispiel Charlie Kirk an diesen Bookbans beteiligt in den USA, die stattgefunden wurden. Das heißt, dass bestimmte Bücher in Schulen und Universitäten nicht mehr ausgelegt werden dürfen.
Hat der auch bis nach Europa gewirkt, bis nach Deutschland vielleicht?
Auf jeden Fall. Er war für Rechtsextreme schon ein Vorbild und im Rechtsextremismus, wie in anderen Sachen sehen wir es, USA treibt nicht nur in der Popkultur, sondern eben auch im Rechtsextremismus die Erzählungen nach vorne. Viele dieser Vogue-Debatten, die wir hier führen, sind natürlich auch Dinge, die er dort geprägt hat. Aber dass im deutschen Diskurs dann doch das Label konservativ für ihn verwendet wurde, fand ich dann doch etwas überraschend. Weil ich glaube nicht, dass wenn man sich die Zitate von ihm anschaut, das mit den konservativen Werten, wie sie in Deutschland verstanden werden, übereinstimmt.
Wenn der so eine Wirkung hatte, sogar bis zu uns, wieso haben so viele davon so wenig mitbekommen? Den meisten Menschen dürfte dieser Name jetzt, wo er getötet wurde, zum ersten Mal untergekommen sein.
Es ist natürlich ein bisschen frustrierend mitzubekommen. Wir sind ja in einer weltweiten Faschisierungswelle, die wir erleben. Wir haben in den USA einen Umbau einer Demokratie in einen autoritären Staat. Und auch in Deutschland ist derzeit eine rechtsextreme Partei in den Umfragen oft die stärkste Partei. Und wir haben eine Radikalisierung der Jugend. Dass die zentrale Person, die in den USA dafür verantwortlich ist, dass dort sich die Jugend sich radikalisiert hat, der ein wichtiger Faktor war, warum Donald Trump zum zweiten Mal Präsident wurde, dass dort dann so wenig Wissen über diese Person oder über diese Vorgänge herrscht, ist dann doch etwas frustrierend mitzubekommen, weil natürlich das alles sich auch bei uns abspielt.
Ja, aber wie kann uns das passieren, dass wir das nicht merken oder zumindest nicht mal sehen oder den Namen mal hören?
Zum einen liegt das natürlich auch ein bisschen an der Online-Welt, in dem er stark aufgetreten ist. Das heißt, digitale Kulturen, digitale Akteure werden so nicht ernst genommen. Dann erlebe ich auch in den deutschen Medien sehr stark noch so ein Business as usual, was die US-Politik angeht. Und dass man dort nicht sieht, wie weit diese autoritäre Umgestaltung eines demokratischen Staates vorangeschritten ist. Dass man nicht sieht, wie diese Bewegungen weltweit miteinander zusammenhängen, wo diese Sachen angetrieben werden. Und dass wir auch nicht daraus lernen wollen. Die USA ist uns ja in vielen einfach zeitlich voraus. Aber wenn wir genauso handeln wie die USA vor ein paar Jahren, dann werden wir auch da enden, wo die USA heute ist.
Wen oder was übersehen wir denn sonst noch so?
Ich glaube, das große Problem, was ich vor allem sehe, ist, dass wir ein starkes Problem haben, das Internet zu übersetzen. Also schaut man sich die Person Elon Musk an, viele dieser Dinge, die er auf Twitter verbreitet, würde er die als Videoclip, gäbe es das als Videoclip, als gesprochenes Wort, würde es eine große Entrüstung auslösen. Aber was er dort teilt, was er dort äußert, erreicht nicht so wirklich die Leute. Sehr viel von dem, was im Internet passiert, darüber wird nicht berichtet, das wird nicht gewichtet. Und so findet sehr viele dieser bedrohlichen Entwicklungen nicht im Diskurs statt.
Ich hatte es eben schon gesagt, letzte Woche ist Charlie Kirk erschossen worden. Erst sollte der Täter ein Linker sein, konnte ich lesen, dann ein Rechter. Was denn jetzt? Lässt sich das irgendwie schon eindeutig benennen?
Wie immer nach einem Attentat oder nach einem Massenmord gibt es erstmal sehr wenig Informationen und es wird sehr viel Desinformation geben. Viele Leute schießen sich natürlich sehr schnell auf bestimmte Positionen ein. Ich finde, hier müsste aber auch klarer von Medien kommuniziert werden. Nach Attentaten, wir wissen wenig, es gibt viel Unklarheiten, wir müssen mit einem Urteil erstmal warten. Das große Problem, was es diesmal gab, ist, dass Internetkultur wieder nicht verstanden wurde. Also der Täter hatte auf seine Patronen bestimmte Phrasen reingeritzt. Und die wurden recht schnell als linksradikal oder als links identifiziert. Zum Beispiel eine Anspielung auf den Protestsong Bella Ciao oder Catch Fascist. Dass es dann aber doch ein bisschen komplizierter ist, dass Bella Ciao auch von Rechtsextremen in den USA verwendet wird, dass es in Haus des Geldes sehr groß kam oder auch in dem Computerspiel Far Cry und auch das Catch Fascist nicht einfach so stand, sondern eben kombiniert war mit einer Anordnung an Pfeilen, die auch aus einem Computerspiel dort den Befehl sind, dass eine große Bombe abgeworfen wird. Auch bei den anderen Sachen, man muss ja auch sagen, hier hat eine Person jemanden umgebracht und auf eine der Kugeln "If you read this, you're gay" Mao geschrieben. Also es ist ein humoristisches Mittel, wie hier mit Mord umgegangen wird. Eine Anspielung auf eine bestimmte Meme-Kultur, die mit diesem Meme stattfindet. Und da hat man sich dann doch sehr leicht gemacht, ihn erst in eine bestimmte Richtung einzuordnen. Es hat länger gedauert, bis es hier ein Verständnis gab, dass es durchaus unterschiedlich zu interpretieren ist.
Die Tötung Kirks war dann tagelang eins der beherrschenden Themen in den Medien. War der mediale Umgang angemessen?
Ich finde, der Fall Charlie Kirk zeigt wieder deutlich, wie Rechtsextreme es geschafft haben, eine gewisse Deutungshoheit über mediale Diskurse zu haben. Also gar nicht mal, was gesagt wird, sondern eher über was berichtet wird. Also wir könnten auch in die USA uns auf andere Fälle beziehen. Am 14. Juni wurde in Minnesota die State Representative Melissa Hortman und ihr Mann erschossen von einem Republikaner. Der ist losgezogen mit einer Maske und hat auch einen anderen Politiker angeschossen, der eine Liste von 70 weiteren Personen, die er schießen wollte. Darauf gab es recht wenig Berichterstattung. Und als Trump dazu gefragt wurde, meinte er nur, warum sollte er den Governor Walz anrufen des Staates, der sei doch eher ein Trottel. Also das wurde, dass hier ein Terroranschlag eines Rechtsextremen auf eine Politikerin passiert ist, ist, glaube ich, den wenigsten bekannt. Und genauso könnte man den Angriff auf Paul Pelosi, den Mann von Nancy Pelosi, sehen, also die Anführerin der Demokraten. Der wurde im Oktober 2022 nachts von einem Mann mit einem Hammer angegriffen. Es war ein QAnon-Anhänger, der glaubte, dass die Wahl gestohlen sei. Und Trump postet bis heute noch QAnon-Memes und bestätigt diese QAnon-Sache auf True Social. Dann wurde aber nur von der rechten Seite daraus Desinformationen gemacht, es wäre doch nur ein schwuler Hook-up gewesen, der da war. Und Trump hat Witze gemacht, how's your husband doing zu ihr? Und Donald Trump Jr. hat ein Bild auf Instagram geteilt, got my Paul Pelosi Halloween-Costume ready, mit einer Unterhose und einem Hammer, weil der Mann von Nancy Pelosi eben in Unterhose angefunden wurde, als er hier angegriffen wurde. Und darüber haben wir recht wenig Debatte über diese Gewalt, die hier ausstößt, aber über Charlie Kirk wurde sehr stark geredet. Und auch über die Positionierung, dass es von Linksextremen die Tat oder von linker demokratischer Seite die Tat so gefeiert würde und es da keine Abgrenzung gibt. Ich finde, wir sehen sehr deutlich, dass es eher Rechtsextreme sind und zwar entscheidende Personen, also Donald Trump und Donald Trump Jr., die humoristisch Gewalt gegen Demokraten sehen. Und wenn wir uns das Gutheißen von Gewalt gegen Charlie Kirk anschauen, dann sind es schon eher anonyme Accounts und nicht wichtige Personen in der Demokratischen Partei.
Wieso gelingt es der Rechten so gut, die Diskurse zu bestimmen? Aber ich muss ja nicht drüber schreiben, wenn ich irgendwo in der Redaktion sitze. Warum schreibe ich gerade über Kirk und nicht über Hortman?
Ich glaube, das ist kompliziert. Zum einen will man weiter rechtsextreme Positionen irgendwie ernst nehmen und will sich ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen und erkennt nicht, dass das Propaganda sind und dass es Zerrbilder sind, die erstellt werden. Also diese ganze Debatte um Meinungsfreiheit, wir sehen ja, was jetzt in den USA passiert, wie Leute entlassen werden, wie dagegen vorgegangen wird. Aber ich sehe sehr stark von JournalistInnen, dass man das so irgendwie ernst nehmen will, dass man sich mit dem ernsthaft auseinandersetzen will und nicht erkennt, dass man hier angelogen wird. Und ich finde, diese Lügen sind so offensichtlich, dass ich mich fragen muss, ob man nicht belogen werden will. Ich verstehe es zumindest nicht, warum das nicht klarer durchschaut wird. Und was wir noch erleben, ist so diese große Entana-Geschichte, die oft stattfindet. Also, dass vielleicht einige JournalistInnen irgendwie denken, sie wären dazu begabt, diese Propagandisten zu enttarnen oder aufzuzeigen, was aber dann oft nicht so gut läuft.
Dieses Unverständnis der Internetkultur, ist das eine deutsche Spezialität? Also hast du auch ausländische Medien verfolgt, wie die berichtet haben?
In den USA sind wir dessen zumindest ein bisschen weiter. Dort gab es bessere Erklärungen, aber tatsächlich auch sehr viel wieder von Independent Media, also nicht von den Großen, sondern erst war dann sowas wie Garbage Day oder 404 Media, die recht früh recht klare Berichterstattung dazu haben. Wir erleben es natürlich schon, dass mit jünger werdenden Redaktionen es dort auch mehr Verständnis gibt Und ich glaube auch, dass das, was man als terminally online bezeichnet, also ständig online, Leute, die das verstehen, dass diese Menschen durchaus in den Reaktionen sitzen. Ich glaube aber, dass wir einfach dem Digitalen nicht den angemessenen Raum schenken, auch in Zeitungen. Und irgendwie finde ich auch die Debatte jetzt darum wieder sehr anstrengend, weil ich mir denke, warum sind wir denn in so einem 2016-Loop gefangen? Also Brexit, Trump 1, wow, im Internet findet Kultur statt und diese Kultur beeinflusst das, den Politikbetrieb und wir haben recht wenig Einblick darauf und nehmen das nicht so ernst. Also diese Debatten hatten wir doch alle schon mal, aber wir sind schon wieder am gleichen Punkt angelangt.
Du hast gerade gesagt, anscheinend haben so gut wie alle Redaktionen nicht genügend Expertise, was das äußere rechte Internet und die da vorherrschenden Kulturen betrifft. Da hatte Gavin Karlmeier auch gerade hier bei uns bei Übermedien einen Artikel drüber geschrieben. Wie geht es denn eigentlich zu am rechten digitalen Rand? Ist der irgendwie überhaupt homogen zu beschreiben?
Die Rechtsextreme haben natürlich auch viele Konfliktlinien. Das lässt sich auch am Fall Charlie Kirk zeigen. Denn diese Memes in der Frage, wie ordnet man die Memes zu, die auf diesen Patronen geritzt war, ging auch schnell der Verdacht Richtung Niklas Fuentes und den Groypern, den sogenannten Groypern. Das waren nämlich Rechtsextreme, die Charlie Kirk von rechts kritisiert haben, vor allem wegen seiner Israel-Solidarität. Das waren Leute, die noch weiter rechts waren, die sich so aus der Alt-Right entwickelt haben, die sich nochmal von den Alt-Right abgrenzen wollten, wo es schon sehr offener Hitler-Verehrung dort stattfindet.
Würdest du sagen, sind die Redaktionen diesbezüglich, also rechte Netzkulturen, sind die diesbezüglich überhaupt zukunftsfähig?
Ich habe schon ein Unbehagen dabei zu sehen, dass diese Faschisierungswelle, die weltweit rollt, das Erstarken rechtsextremer Kräfte nicht verstanden wird, nicht eingeordnet wird, dass man sich da einer Fake-Debatte stellen will, dass deutsche Redaktionen und JournalistInnen auch immer noch sehr viel auf Twitter nach Diskursen suchen, dann muss ganz Deutschland auf einmal eine Woche über Bilder auf Käse diskutieren. Also diese Milram-Nummer, nur weil irgendwelche Leute online Rassisten sind, ist doch alles irgendwie nicht angemessen.
Die Milram-Nummer ist, dass die Firma Milram Käsepackungen mit bunten Bildern mit, weiß ich nicht, People of Color verziert hat.
Genau. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir in Deutschland wirklich eine Diskussion brauchten, dass wir nicht nur weiße Personen auf Käsepackungen haben müssen. Das war so eine Debatte, wo man sich sehr stark wieder an Twitter orientiert hat, was dort so passiert.
Wenn ich mich auf die professionellen Redaktionen nicht wirklich verlassen kann, was mache ich denn dann als Leser, als Hörer, als Zuschauer? Also wohin gehe ich, um kompakt über die rechtsextremen Kulturen im Netz informiert zu werden?
Es gibt gute Podcasts und gute Newsletter, die darüber informieren. Im Deutschen gab es auch einen sehr guten Substack von Barrett Glanz, die schon früh darüber geschrieben hat, über dieses Meme-Phänomen der Patronen. 404 Media ist immer eine sehr gute Adresse, um zu verstehen, was passiert. Garbage Day funktioniert sehr gut. Wenn man mehr darüber verstehen will, wie Verschwörungsideologie in den USA funktioniert, ist QAA, früher sind sie QAnon Anonymous, ein sehr guter Podcast, der sehr klar zeigt, wie moderne verschwörungsideologische Elemente derzeit sich im Internet zeigen.
Und welche Stichworte, welche Personen, Netzwerke, was für Plattformen, welche digitalen Subkulturen sind für uns hier in Deutschland denn aktuell relevant? Also anders gefragt, wer sind unsere Charlie Kirks und wo treiben die sich rum?
Tatsächlich können wir in Deutschland nicht 1:1 eine Übersetzung zu Charlie Kirk ziehen. Wir haben natürlich Martin Sellner, der Leiter der rechtsextremen identitären Bewegung, der schon sehr lange seine Jugendgruppen aufbaut. Aber er altert doch langsam und seine Jugendgruppen sind auch nicht mehr ganz so jung. Und ich glaube, sein Publikum ist auch nicht mehr ganz so jung. Stattdessen haben wir sehr viele unterschiedliche YouTuber, aber auch Creator auf TikTok, auf Instagram. Wir haben Menschen, die sind eher so Andrew Tate-Klone, also wo es um rechtsextreme Inhalte geht, die aber mehr mit Maskulinismus, also mit jetzt wieder echter starker Mann sein, verknüpft wird. So erleben wir das. Und wenn wir darüber sprechen, dass Charlie Kirk in den USA die Jugend radikalisiert hat, eine Radikalisierung der Jugend sehen wir eben auch in Deutschland. Also diese neuen Neonazi-Gruppen, die wir über das letzte Jahr vor allem in den Störversuchen von CSD-Veranstaltungen gesehen haben, wenn man die digital und auf der Straße verfolgt, dann sind das 14- bis 21-Jährige. Und die sind auf Instagram unterwegs und dort wird man weitergelegt zu Gruppen auf WhatsApp. Und ich finde, das zeigt auch schon ganz gut, Neonazi-Gruppen konnten sich früher nicht auf Instagram organisieren, sondern mussten zu Telegram gehen. Also man ging nicht zu Telegram, weil man das wollte, sondern weil man einen Verfolgungsdruck hatte. Die Moderationspraktiken von Meta haben sich aber so geändert, weniger Geld, die Praktiken wurden auch gelockert, aber vor allem weniger Leute, die die Sachen konkret anschauen, dass Neonazi-Szenen jetzt eben auch auf Instagram sehr groß werden können und so den Kontakt zu jungen Menschen finden.
Verstehe ich das gerade richtig, dass sie im Wesentlichen dezentral agieren hier bei uns?
Das würde ich schon sagen. Der Rechtsextremismus kann man natürlich auch wieder in viele Sachen aufteilen. Man orientiert sich sehr stark am US-Diskurs, aber so diese eine zentrale Figur, die wie Charlie Kirk, der ja nicht nur auch YouTuber oder Content Creator war und Podcast hatte, sondern eben auch eine Studentenorganisation, die kann man so hier nicht finden. Aber man muss auch sagen, natürlich hat sich das alles in den USA schon deutlich weiterentwickelt als hier. Auch die Ehren, die jetzt einem offensichtlich Rechtsextremisten gegeben werden, zeigt doch, dass es in den USA schon etwas weiter ist.
Okay, wenn ich keine zentrale Figur habe, auf die ich immer mal wieder gucken kann, um zu sehen, was da passiert, habe ich ja immerhin Bilder, Codes, Chiffren. Welche dieser Codes oder Chiffren sollten mir mindestens bekannt sein, damit ich Phänomene im Internet hinreichend einordnen kann?
Das ist viel immer die Frage nach irgendwie Codes und Chiffren. Aber ich habe das Gefühl, sie geht ein bisschen am eigentlichen Problem vorbei. Also es wird dann viel gesagt, hier die Doppelblitze sind das, Emojis sind das SS-Zeichen und dann gab es mal irgendwie den Frosch, der als Symbol galt. Aber ich finde, das ist ein bisschen so Vokabeln lernen, wie man Dinge erkennt. Das zentrale Problem, mit dem wir es doch zu tun haben, ist, dass im Digitalen stets eine Wandlung stattfindet, eine sehr schnelle Wandlung, die man verstehen muss. Und ich glaube nicht, dass es dort reicht, jetzt sich Chiffren und Symbole zu identifizieren und die auch unter die Massen zu bringen und sagen, hier, so erkennt ihr sie übrigens. Weil bis sich das irgendwie durchgesickert ist, sind die Codes schon längst weitergezogen. Und ich glaube, wir brauchen hier bessere Auseinandersetzungen, wie Internetkultur, wie Memes funktionieren, wie Inhalte funktionieren, als oft zu Chiffren zu landen.
Das heißt, wir brauchen Fachredaktionen.
Auf jeden Fall. Das Internet ist sehr groß, dort passiert sehr viel. Kultur dort ist im Wandel, ist schwer verständlich, hat einen sehr großen Impact, also großen Einfluss darauf auf unser Leben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das dementsprechend bereits wahrgenommen wird. Und auch mit dem Blick auf die USA ist für mich das eben stark Business as usual. Und es wird irgendwie nicht gesehen, welche Radikalisierung dort stattgefunden hat und wie diese Radikalisierung natürlich auch auf Deutschland wirkt.
Man verliert ja wirklich den Anschluss. Also wenn man sich nicht ausschließlich damit beschäftigt, verliert man den Überblick.
Auf jeden Fall. Und natürlich als Experte hat man immer, warum wissen nicht alle Menschen über mein Expertengebiet Bescheid?
Genau. Ja.
Natürlich ist das klare Phänomen. Aber mit dem Erstarken des Rechtsextremismus und den Konsequenzen für unser Leben, den wir hier sehen, finde ich schon, dass hier mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Oder zumindest, also man kann ja auch bei Wikipedia sich die Zitate mal durchlesen dieser Person. Man kann oft genügend Seiten im Southern Poverty Law Center oder dem Anti-Defamation League mal kurz schauen, wer ist das? Weil wenn eine Person um Trump so stark gefeiert wird und sie das Label konservativ hat, dann muss man einfach kritisch aufhorchen. Um Trump herum gibt es keine Menschen, die konservativ sind. Die sind alle als Rhinos, als Republican in name only aus der Partei getrieben worden. Es ist ein Kult um Trump, der dort entstanden ist und der eben nicht mehr sich von konservativen Werten zentral leiten lässt. Und ich finde, hier ist vielleicht auch etwas eine Lektion, die in Deutschland besser verstanden werden kann, auch von der Union, dass dieser Kulturkrieg, den man hier groß aus den USA kopieren will, dass der am Ende eben nicht so genannt endet ist, dass Konservative in der Regierung sind, sondern dass sich die Konservativen genauso überrollt wurden und wir jetzt ganz weiter sind.
Miro Dittrich, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.